Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und wieder mal steht eine Woche Bundesliga in den Geschichtsbüchern und es gibt eine ganze Menge Namen, über die man jetzt sprechen kann. Mike Tullberg, einer davon, Bo Henriksen, natürlich mit dabei und sowieso an meiner Seite Moritz. Schön, dass du da bist.
Moin Anton, ich freue mich sehr, wieder mit dir hier über die Bundesliga sprechen zu können. Und bevor du jetzt irgendwelche VAR-Namen raussuchst, lass uns einfach direkt in die Spieltagssieger und Verlierer reingehen.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ich fange aber als erstes an mit meinem ersten Sieger, nicht mit irgendeinem offiziellen, sondern mit einem Team und zwar dem ersten FC St. Pauli. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, auf jeden Fall der FC. Die haben nämlich 3-0 gewonnen und das hochverdient gegen Union Berlin und damit ja einen sehr wichtigen Sieg eingefahren. Wir haben immer in den letzten Wochen schon viel über sie gesprochen. Ich habe immer wieder auch die Defensive gelobt, wieder 0 gespielt. Also das ist tatsächlich dann auch kein Zufall, sondern einfach wirklich gut gespielt und auch vorne lief es jetzt mal ein bisschen besser. Morgan Gilavogi mit 2 Toren, einem Assist, sehr gutes Spiel gemacht. Dazu gehört natürlich auch, dass der Gegner mit Union nicht brandgefährlich war. Da kommen wir später auch noch zu. Aber für die St. Paulianer natürlich ein super wichtiger Sieg, weil sie einfach unten drin für ihre Verhältnisse, für das, was sie eben gerade in der Defensive zeigen, immer noch zu wenige Punkte mitgenommen haben. Und deswegen ist das natürlich dann Balsam für die Hamburger Seele, da dann einfach mal so einen souveränen Sieg hinzulegen und dann eben sich sogar auf 20 Punkte zu schrauben. Und das ist dann schon ein ganz gutes Polster zum Relegationsplatz. Deswegen für mich die St. Paulianer auf der 1 als erster Spieltagssieger.
Ja, absoluter Wahnsinn. Also die haben einfach mal ihre Torausbeute im heimischen Stadion verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Also so schwach war die Offensive, besonders zu Hause. Vor diesem Spieltag 3 Tore, jetzt wieder 3 gegen Union Berlin. Und du hast ansonsten natürlich alles richtig gesagt. St. Pauli wirkt sehr gefestigt, gerade defensiv. Und durch den Sieg jetzt 6 Punkte vor dem 16. Platz. Und es ist ja nicht so, dass die Mannschaften da unten regelmäßig einen Sieg nach dem anderen einfahren. Dementsprechend sind 6 Punkte schon mal ein sehr ordentliches Polster. Und es freut mich für St. Pauli. Ich habe sie vor der Saison über den Strich gepackt und sie ja, lassen mich da meinen Vermutungen Herr werden. Dementsprechend gut, wie sie momentan performen, gerade defensiv. Jetzt also der große Schritt auch mal richtig weg, punktetechnisch, von der Abstiegszone. Das sieht richtig gut aus bei den Hamburgern.
Ja, ich musste gerade kichern, weil St. Pauli überm Strich, also da war einfach, da ging sehr viel im Kopf, deswegen schön gesagt von dir. Und da haben wir doch sagen, schon lassen wir der Fantasie doch freien Lauf und du machst weiter, oder?
Da haben wir den Folgentitel. Der Strich von St. Pauli. Und von dem geht es natürlich direkt rüber zu Bo Henriksen. Die Mainzer. Ich freue mich, ich darf es endlich mal wieder genau so sagen. Junge, die melden sich aber auch wirklich an mit Ambitionen Richtung Europa. Stuttgart geschlagen zu Hause. 2-0. Sehr reife Leistung auch. Und das waren ja jetzt nicht irgendwelche Stuttgarter, die da so ein bisschen rumgedümpelt sind. Im Gegenteil, die waren so gut drauf. Zuletzt in der Champions League gewonnen, davor Freiburg abgeschossen. Und dann kommt Mainz, wo man vielleicht schon so ein bisschen dachte, gut, die haben jetzt zuletzt dann doch so ein bisschen abreißen lassen. Aber zack, sitzt wieder da. Tolle Vorstellung vom Team von Bo Henriksen gegen den VfB und damit eben auch so ein ähnliches Duell, wie es vielleicht mit St. Pauli und Union war. Denn die sind jetzt mal tabellarisch total zusammengerückt. Mainz einen Punkt hinter Stuttgart auf Platz 6 und mit wirklich guten Ansprüchen da oben sich weiter festzusetzen. Das macht in dieser Saison tatsächlich, muss man sagen, richtig Spaß, den Mainzern zuzuschauen.
Absolut und auch irgendwie schön zu sehen, dass der ich glaube, Startelf-Debütant Nelson Viper sein erstes Bundesliga, oder nicht sein erstes Bundesliga-Tor, aber sein erstes Tor als Startelf-Spieler gemacht hat, so rum. Das auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Auch so ein bisschen vielleicht der, ja, der Regen von Johnny Burkhardt, der gerade ja noch verletzt ausfällt. Also so ein bisschen der, ja, der 2.0-Version von ihm, auch so ein Local Hero. Und du hast es eigentlich alles richtig gesagt. Auch cool zu sehen, wenn man auf die Tabelle schaut, eben die Mainzer haben auch genutzt, dass hinter ihnen fast niemand gepunktet hat von den Teams, die ja mit um Europa kämpfen. Also da dann an so einem Spieltag auch mal zu sagen, gut, dann nicht, dann ist es nicht so schlimm, wenn man selbst auch nicht punktet, sondern dann eben selbst diesen kleinen Satz zu machen, so ein bisschen den zu enteilen oder zumindest also ein Polster zu bewahren. Sehr, sehr wichtig und wieder mal eine gute Leistung der Mainzer. Das haben wir auch schon öfter gesagt, auch zum Ende der letzten Saison. Die können einfach ganz gut kicken. Und da ist sicher Amiri auch ein wichtiger Faktor im Mittelfeld. Aber ich finde es einfach immer erfrischend zu sehen, wenn Mannschaften gerade mit nicht den ganz krassen Mitteln von sich aus sagen, wir versuchen einfach konstruktiven Fußball zu spielen. Und das gefällt mir bei den Mainzern richtig gut.
Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Und bei meinem nächsten Gewinner, ja, ich habe einen Namen aufgeschrieben und von Europa, nein, so weit sind wir noch nicht, aber Schlotterbeck habe ich aufgeschrieben und da ist natürlich die Rede von Kevin Schlotterbeck, denn der hat die Augsburger rund um ihren Trainer Jes Torup zu einem 2:1 Heimsieg gegen Heidenheim geköpft und das in allerletzter Minute. Und damit sind die Augsburger tatsächlich auch momentan eines der formstärksten Teams. Blickt man mal nur auf die letzten drei Spiele zurück. Klar, das ist nicht der längste Zeitraum, aber auch schon in der vergangenen Folge haben wir drüber gesprochen. Irgendwann in der Saison gibt es so eine Phase, in der Augsburg kurz so viele Punkte holt, dass sie am Ende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und gerade sind sie da auf dem besten Wege hin. 3 Siege in Folge, von den Abstiegsrängen schon mal gute 11 Punkte weg. Und ja, wenn ich Schlotterbeck als Sieger aufschreibe, dann kann ich ja quasi schon mal den tabellarischen Wink mit dem Zaunpfahl machen, denn sie sind nur noch ein Punkt hinter seinem Bruder und dem BVB. Und die sind natürlich darauf angewiesen, oder beziehungsweise bei denen geht alles darum, noch irgendwie die internationalen Plätze zu erreichen. Also vielleicht träumt man da in Augsburg auch schon etwas größer nach zuletzt wirklich sehr reifen, guten Leistungen und dann eben auch noch so einem Lucky Punch jetzt hinten raus, wie gegen Heidenheim. Ja, es ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, wenn ich sage, Augsburg will da um die europäischen Spiele auch, Plätze auch noch mitspielen. Aber so eine Serie hilft dir enorm. Die Augsburger auch lange Zeit nicht wirklich da so richtig hinten rausgekommen aus der Tabellenregion und jetzt eben mit 9 Punkten aus den letzten 3 Spielen da mal so richtig sich Luft verschafft. Und dementsprechend finde ich auch ein Sieger, den man hier unbedingt nennen muss, denn das war jetzt auch eine Leistung der letzten Wochen. Und extrem wichtig natürlich diese Punkte im Abstiegskampf. Und vielleicht gibt es kleine, große Träume.
Ja, ich finde es bei Augsburg irgendwie so faszinierend, weil man hat so, oder ich habe immer so das Gefühl, sie haben so eine Glaskugel vor der Saison und wissen, und streichen sich so im Kalender an, hier, 8. Spieltag, 13. Spieltag, 16. Spieltag, das sind die Spiele, da legt der Gegner eine richtige Kackleistung hin, da können wir mit so einem 1-0 gewinnen. Und die wissen das Gefühl vorher schon und dann schaffen sie es auch. Ich verstehe das nicht, aber irgendwie ist bei Augsburg das immer so, dass sie gefühlt, wie du es richtig sagst, so man, die stehen dann am Ende da mit 35 Punkten und man fragt sich, wo zur Hölle haben die 35 Punkte her? Aber irgendwie kriegen sie es gebacken. Ich frage mich halt, Anton, und da bin ich sicher nicht der Einzige, da sind die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer bei mir. Du hast jetzt 2 Sieger genannt und die Bayern waren noch nicht dabei. Was ist denn da los?
Ja, böse Zungen behaupten, dass ein gewisser Moritz G. in unser doch so heiliges Skript vielleicht etwas reingeschrieben hat, was mich daran gehindert hat. Und ich weiß auch nicht, ob unsere Freundschaft diesen Verrat überstehen kann. Es kommt natürlich jetzt sehr darauf an, wie die nächsten Worte klingen werden, die aus deinem Mund kommen. Also wähle sie weise.
Ja, ich habe so ein bisschen das Friedensnews dabei und würde dir das gleich anbieten. Okay. Ich habe den FC Bayern als zweiten Sieger aufgeschrieben. Ich habe in Klammern Edge geschrieben, also um so ein bisschen die Dynamik hier zerschießen, aufzuwirbeln in der Zwei-Mann-Mauer in den Spieltagssiegern. Ich mir dachte, komm, wir müssen mal ein bisschen hier, ein bisschen was anderes mal, ein bisschen frischen Wind reinbringen. Die Bayern sind natürlich Sieger, aber du darfst mir trotzdem erzählen, warum sie Sieger sind.
Ja, es ist vor allem natürlich auch hier ein tabellarischer Sieg. Ne? Wir kommen natürlich auch noch auf das Spiel zu sprechen, was bisher noch nicht richtig Thema war, nämlich Leipzig gegen Leverkusen. Und die Bayern eben mit einem 2-1-Sieg in Freiburg, der hinten raus plötzlich nochmal gewackelt hat, obwohl das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Also die Bayern waren schon überlegen, die Bayern waren schon die klar bessere Mannschaft. Aber sie haben sich irgendwie nicht ganz so belohnt in Form einer klaren Sicherheit im Spiel, einer klaren auch ergebnistechnischen Sicherheit. Nichtsdestotrotz eigentlich, wenn man das so runterbrechen möchte, eine grundsolide Leistung. Interessant natürlich auch aufstellungstechnisch Kimmich mal wieder als Rechtsverteidiger. Goretzka bleibt in der Mannschaft. Pavlovic rückt neben ihn. Das ist natürlich dem geschuldet, dass Davies ausgefallen ist oder jetzt länger ausfallen wird auch. Zudem Leimer auch nicht ganz, genau, auch nicht dabei, nicht ganz fit, würde ich sagen, Gelbsperre. Und interessant natürlich, bisschen bitter dann auch, da habe ich noch gar keine genaue Diagnose, ich weiß nicht, ob die schon draußen ist und ich sie bisher nur verpasst habe, Goretzka musste ja raus und dementsprechend auch das Comeback von Stanisic.
Zerrung, glaube ich.
Ja, so eine leichte Zerrung, gesagt. Hoffen wir mal, dass es nicht...
Also kein Riss.
Okay, ja, sehr gut. Dann bin ich da auch schon mal beruhigt. Und natürlich schön wieder zu sehen, Stanisic, der auch mit einer ganz ordentlichen Leistung da sein Comeback quasi gefeiert hat, auch nach langer Verletzungspause. Also da war eine ganze Menge drin und vor allem am Ende stehen natürlich diese drei Punkte und das ist das Wichtige. Deswegen muss man die Bayern hier als klaren Spieltagssieger auch nennen, denn ja, der Vorsprung, er wächst. Was kannst du noch hinzufügen? Was möchtest du noch hinzufügen?
Ja, absolut. Also deswegen natürlich schreibt man sie hauptsächlich auf, weil sie einfach tabellarisch da den Vorsprung ausgebaut haben von 4 auf 6 Punkte. Es war, ich glaube, ich, wie du richtig gesagt hast, kein sexy Sieg von den Bayern. Trotzdem, gerade nach so einer Woche, wie sie hatten, mit dem ja dann doch sehr frustrierenden Spiel gegen Rotterdam unter der Woche, ist ein Sieg einfach wichtig und dann auch fast egal, wie er kommt. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn sie 5-6-0 gewonnen hätten, aber war jetzt auch nicht zu Hause, dann ist es vielleicht nochmal, ja, also Taktikexperten wissen, dass Heim- und Auswärtsspiele gerade in der Höhe der ganzen Mannschaftsteile, wo sie auf dem Feld stehen, schon einen Unterschied machen, deswegen häufig dann auch so Unterschiede in der Spielweise, im Pressingverhalten und so weiter, ist jetzt geht ein bisschen zu tief. Auf jeden Fall will ich damit sagen, dass es kein Zufall ist, dass man in der Regel zu Hause einfach ein bisschen dominanter spielt. Nicht nur, weil einen die Fans pushen und weil irgendwie der Rainer seine Bratwurst aufs Feld spuckt, sondern weil man eben auch einfach ein bisschen anders rangeht. Deswegen, was ich sagen will, ist so ein Sieg dann bei Freiburg 2-1 völlig in Ordnung. Klar war es am Ende ein bisschen wackeliger, als man sich so gewünscht hätte. Und um Gottes Willen, wenn da noch ein Ball reinrutscht am Ende zum 2-2, dann wäre es doch nochmal eine ganz andere Ausgangslage gewesen. Die ja, Anspannung ist, glaube ich, eh schon da vor dem letzten Champions-League-Spiel, aber das hätte dann nochmal ordentlich auf die Stimmung geschlagen. So ist es dann nicht passiert, deswegen auch völlig verdienter Sieger. Und dass man dann eben noch profitiert von der Konkurrenz, ist natürlich perfekt und, glaube ich, lässt den Sieg noch viel mehr schmecken, als das vielleicht so schon der Fall gewesen wäre.
Ja, ich habe natürlich versucht, dieses Ergebnis unter der Woche gekonnt zu umschiffen, aber deine journalistische Sorgfaltspflicht zwingt dich natürlich dazu, es nochmal anzusprechen. Nein, vollkommen richtig. Also gerade nach diesem, ja, man muss es, finde ich, schon Debakel nennen. Also klar, da waren, ohne jetzt das ganze Spiel nochmal zu erzählen, die Statistiken wirklich historisch merkwürdig mit 80% Ballbesitz, aber am Ende verlierst du 0-3. Da musste ein Sieg her. Und da ist dann auch zum Glück egal wie. Also du hast es richtig gesagt, gut, dass da aus Bayern Sicht hinten raus nicht nochmal einer reingefallen ist. Das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche, dass du dir da selber nicht schon vorher die Entscheidung geholt hast. Aber solange da am Ende 3 Punkte stehen, ist alles gut und nimmt wieder so ein bisschen Luft aus den Segeln, was da die angespannte Stimmung angeht.
Angespannte Stimmung, eigentlich ein perfektes Stichwort für meinen nächsten Sieger. der gar nicht gewonnen hat am Wochenende. Trotzdem ist er für mich ein Sieger. Ich habe Adam Loschek aufgeschrieben. Ich habe noch ziemlich lange überlegt, ob ich nicht wirklich sogar die ganze TSG Hoffenheim aufschreiben wollte, weil sie mir wirklich sehr gut gefallen haben beim 2-2 gegen Frankfurt. Haben eigentlich von Anfang bis Ende ein super Spiel gemacht. Es ging sehr viel hin und her. Also die Frankfurter waren auch gut. Aber Hoffenheim hat wirklich gut gespielt. Aber am Ende wollte ich dann doch Adam Loschek rausheben, weil der für mich, eigentlich kann man fast sagen, in diesem Jahr bisher richtig gut reinkommt. Der hatte letztes Wochenende diesen Doppelpack gegen Kiel. Da war es mehr noch so ein bisschen, okay, dir fallen die Bälle vor die Füße, dann machst du sie rein. Das waren schöne Tore, aber jetzt nicht unbedingt mit diesem Willen, mit dieser krassen individuellen Qualität, wie er sie jetzt am Wochenende gezeigt hat. Und da hat er eben dann mit einem tollen Lauf das 1-1 vorbereitet von Gift Orban, vom Neuzugang, über den wir auch schon geredet haben. Und dann natürlich in der 96. Minute in der Nachspielzeit das ein Ausgleichstor gemacht. Auch wunderschön vorbereitet von Kramaric mit einem Chip. Und das sind so ein paar Aktionen. Es gab auch vorher schon dieses Tor, das vermeintliche 1-1. Bischoff mit einem Pass, also wirklich wunderschönes Ding. Loschek will noch aus der eigenen Hälfte starten und steht dann leider so mit einem halben Oberkörper schon in der gegnerischen Hälfte, dadurch abseits. Sonst wären sie da schon zum Ausgleich gekommen. Aber da waren so mehrere Situationen dabei, die einen so an gute, spielfreudige Hoffenheimer Zeiten erinnert haben irgendwie. Und ich habe hier oft vor allem bemängelt bei den Hoffenheimern, dass sie einfach offensiv keinen Plan irgendwie zeigen oder irgendwie den Anschein machen, wirklich eine Idee zu haben, wie sie zu Toren kommen wollen. Das war dieses Spiel anders. Da war auch so ein richtiger Drang aufs Tor da. Das hat mir einfach gut gefallen. Und da haben sie wirklich regelmäßig die Frankfurter vor Probleme gestellt. Vor allem eben Loschek, der an fast jeder Aktion vorne beteiligt war und jetzt echt mal so richtig so gezeigt hat, okay, dafür kann man, was waren es, 18, 19 Millionen hinlegen. Vorher war es, glaube ich, doch eher unter den Erwartungen. Ich glaube, den hatten wir auch bei einem potenziellen Flop des Jahres drin in der Saisonvorbereitung, Podcast-Saisonvorbereitung. Aber dieses Spiel hat mir wirklich gut von ihm gefallen, von der ganzen Hoffenheimer Mannschaft, aber er ist da eben so rausgestochen, dass man ihn da nochmal hervorheben muss.
Kann ich komplett mitgehen und ich finde auch, das hast du auch ja schon angerissen, dass die Hoffenheimer jetzt in den letzten Wochen nach diesem 0-5 in München in den drei Spielen jetzt irgendwie deutlich nochmal wieder, ja, was soll man sagen, nicht spritziger, sondern nochmal irgendwie so ein bisschen mehr zu sich gefunden haben. So wirkt es, finde ich, auf dem Platz. Also klar, da war der Sieg gegen Kiel, der war enorm wichtig, denn davor hat man wirklich wochenlang auf einen Dreier gewartet. Und dann so ein bisschen eine bittere Niederlage unter der Woche zu Hause gegen Tottenham, wo man gerade auch in der zweiten Halbzeit wirklich phasenweise die deutlich bessere Mannschaft war. Und jetzt eben Moral gezeigt gegen auch sehr starke, formstarke Frankfurter momentan. Dann hinten raus sich doch nochmal den Punkt erkämpft und eben auch über weite Strecken gut mitgespielt. Und das ist eben, glaube ich, das Wichtigste gerade bei den Hoffenheimern. Wenn es leistungstechnisch in diese Richtung weitergeht, dann sollte es gut möglich sein für die TSG, sich da unten aus dem Tabellenkeller noch rauszuarbeiten. Ganz so leicht wird jetzt das nächste Bundesligaspiel vermutlich nicht, denn da muss man nach Leverkusen. Dementsprechend, also klar, da gibt es dann irgendwann anders noch Spiele, in denen man dann eben die Punkte holen muss. Zum Beispiel danach gegen Union Berlin. Also so die Form, die Leistungskurve, die geht, finde ich, schon ganz gut nach oben bei den Hoffenheimern. Aber es ist eben noch nicht ganz so, dass es in perfekten Ergebnissen mündet. Und da müssen sie eben hinkommen, dann ist alles wieder gut bei der TSG. Und Christoph Ilzer, wie du ihn ja so schön nennst.
Ich habe wirklich, weil es damals einmal diese Verwechslung gab, ich überlege es jedes Mal. Ich bin mir jedes Mal unsicher. Also ich glaube, das werde ich nicht mehr hinkriegen. So ein bisschen wie Bernd und Björn Höcke.
Ja, das ist auch eingespeichert.
Wer den Gag kennt.
Absolut, wie komme ich jetzt um, Mann? Da hast du mir aber was hingeworfen.
Rechtsextrem, mein Spaß.
Nazis, gibt's hier? Ach, naja. Nein, streichen wir alles komplett das und gehen einfach wieder zurück zum Fußball. Und da gibt's meinen letzten Spieltagssieger. Und das sind die Gladbacher. 3-0 gewonnen gegen den VfL Bochum, gegen das Tabellenschlusslicht und Mann, war das wichtig für die Gladbacher. Ne? Die sind wirklich ganz, ganz bescheiden ins neue Jahr gestartet. Natürlich, da waren Spiele dabei gegen die Bayern und gegen Leverkusen. Aber das, was sie so richtig wurmt, ist natürlich das Spiel in Wolfsburg. Und da haben sie auch so richtig eine Klatsche bekommen, mit 1-5 verloren. Dementsprechend also nur Niederlagen bisher in diesem Kalenderjahr. Und dann kommt natürlich Aufbaugegner Bochum vorbei. Reiz schießt ein Traumtor. Die Gladbacher gewinnen am Ende 3-0 und ja, sind wieder so ein bisschen zurück in der Spur, wenn man das nach einem Spiel schon wieder sagen kann. Aber zumindest war es ein ganz, ganz wichtiger Dreier fürs Gemüt der Fohlen.
Ja, definitiv. Auch Kleindienst mal wieder am Knipsen. Es gibt Leute, die diesen Podcast hören, die hassen, wenn ich Knipsen sage. Meine Freundin zum Beispiel. Aber manchmal muss man einfach. Es gibt nicht so viele gute Verben zum Tore schießen, ne? Netzen mag sie auch nicht. Knipsen, okay. Einschweißen, schwierig. Ja,
butzt, sage ich gerne.
Butzen finde ich auch geil. Ja. Vielleicht muss ich wieder ein bisschen öfter butzen sagen. Naja, Tim Kleindienst auf jeden Fall jetzt 11 Ligatore. Ich habe es mir überlegt, hatte ich 20 oder 25 gesagt, die er macht in der Saison? 20, oder?
Mhm, ja, ich glaube schon.
Okay, ja, ist noch drin, ist machbar. Also, geht, glaube ich. Führt auf jeden Fall, ja, muss ich jede Woche sagen, wenn sich da was tut, im Girassi-Fernduell immer noch mit 11-8. Also, alles gut.
Ja, also da war ich ja sowieso schon bei dir. müssen wir nicht drüber reden.
Stimmt.
20 sind
Number one Girassi-Hater.
Ja, na, es ist einfach dieses, ohne jetzt das Fass wieder ganz groß aufzumachen, ich bin einfach kein Fan davon, dieses, oh, der hat jetzt gerade ein halbes Jahr, wo er richtig gut gespielt hat, das muss der Retter unseres ganzen Vereins sein, das kann ja nicht anders sein, so ein bisschen überspitzt gesagt. Ein kleiner Schwenk da vielleicht auch zu Marmoush, der zum Beispiel ein sehr gutes Debüt hatte bei Manchester City, bin ich auch sehr gespannt. Also so ein halbes Jahr gut sein und dann irgendwie den Schritt seines Lebens zu machen, sei sowohl Marmoush als auch Girassi natürlich gegönnt, auch nochmal dicke Verträge zu unterschreiben. Aber ich bin da einfach kein Fan von. Es gibt einen Grund, warum der irgendwie 8 Saisons hatte oder so, wo er jetzt eben nicht der Spieler war. Aber egal.
Aber bist du dann auch kritisch gegenüber dem Wechsel von Emedin Demirovic zum VfB Stuttgart?
Keineswegs, denn Demirovic hat meiner Meinung nach über mehrere Jahre sehr konstant gute Leistungen in einem, ich sag mal, Mittelklasse-Verein der Bundesliga, wenn überhaupt, gezeigt. Und immer wieder war er mit der beste Torschütze der ganzen Mannschaft, hat immer wieder die Augsburger auch punktetechnisch quasi getragen mit seinen Toren. Und da kann man ganz klar sagen, der ist seit Jahren konstant dabei gewesen bei einer Mannschaft, die eben nicht ganz oben mitspielt. Und das ist auch eine Leistung, genau wie zum Beispiel ein Kramaric ja auch schon oftmals bei großen Vereinen irgendwie Thema war, es irgendwie nie so ganz gefühlt rausgeschafft hat aus Hoffenheim und vielleicht auch so ein bisschen da sein Talent dann doch, ja, was soll man sagen, verschwendet, ist auch übertrieben. Ist ein gestandener Bundesligaspieler, der auch regelmäßig mal europäisch gespielt hat, aber der hätte vielleicht auch von seinem Können nochmal einen Schritt gehen müssen, um noch den nächsten Schritt zu gehen. Und ich gönne ja auch Girassi, ich gönne Dortmund, dass das alles funktioniert. Ich bin nur selber einfach kein großer Fan davon. Da habe ich auch immer rege Diskussionen bei mir, bei uns in der Redaktion, was zum Beispiel Viktor Gyökeres angeht. Ich sehe auch noch nicht, dass der jetzt auch plötzlich das über Jahre hinweg so abliefern kann. Der ist 27 und spielt jetzt eine Saison außerhalb dieser Welt. Wahnsinn. Mhm. Wirklich. Da muss man sagen, wahrscheinlich momentan, rein so gesprochen, der krasseste Stürmer in Europa. Aber schafft er das nächstes Jahr, wenn er zu einem Verein in die Premier League geht oder so, nochmal?
Can he do it on a cold, rainy night in Stoke?
So sieht's nämlich aus. Und da bin ich auch sehr, sehr skeptisch, während andere sagen, ah, pass mal auf, der ist der Beste überhaupt gefühlt. Also, sowas, ne, das finde ich dann immer schwierig. Und Kleindienst hat ja quasi den genau anderen Weg gewählt. Finde ich überragend. Na gut, man kann auch sagen, er hat jetzt diese eine Saison in Heidenheim und ist dann
Rückschritt.
Nein, aber Rückschritt natürlich nicht. Es war falsch gewählt, den genau anderen Weg. Aber einfach, der hat ja sich über Jahre hinweg unter dem Radar bewegt und dann seine Chance genutzt, quasi aus diesem Becken herauszuspringen und plötzlich ist er Nationalspieler. Plötzlich ist er bei Gladbach die Lebensversicherung, wenn es um die Tore geht. Bester Torschütze der Gladbacher und beim DFB sogar auch schon erfolgreich gewesen. Also ja, der macht's vor, wie es gehen kann.
Aber ganz kurz, bevor du zur Überleitung kommst, der hatte auch mal so einen Wechsel, ne? Der ist auch mal nach seiner ersten guten Heidenheimer Zeit nach Gent gewechselt, weil er dachte, geil, Europa League, und da hat es gar nicht funktioniert. Und dann ist er zurückgekommen. Also der hat sich schon auch mal vertan, wollte ich damit nur sagen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das ist auch, das war natürlich nicht ganz gesagt, dass er es ganz richtig gesagt, dass er es genau andersrum gewählt hat. Natürlich, das ist ja auch das Fußballgeschäft. Das ist ja auch normal und gut so, dass es so ist, dass wenn du dich bei einem kleineren Verein, sage ich jetzt mal, in den Vordergrund spielst, dass hier sich dann Türen öffnen bei größeren Vereinen und dass du da dann auch einen monetären Schritt natürlich machen kannst. Das ist ja auch wunderbar so. Das freut mich auch für die Spieler. Nur manchmal stelle ich mir dann immer so diese Scouts von den Vereinen vor, die dann so sagen, ja, ich sehe das jetzt hier, wieder in 20 Spielen 17 Tore gemacht hat, der muss doch bestimmt der Beste sein, oder? Und gefühlt gar nicht richtig gucken, ob das irgendwie passt. Also das ist ja fast so wie bei den New York Jets, wo jetzt irgendwie ein Bericht rauskam, dass der Owner manche Spieler nicht kaufen wollte, weil seine Söhne gesagt haben, das Madden-Rating von denen ist zu schlecht. So in die Richtung geht das. Weißt du? Ja, der hat Girassi oder hat ja eine gute Saison bei Stuttgart kaufen. Und so und,
mit der Herlein? Ja. Nee.
Aber Papa, ja, gut, was war denn mit den 13
sonst kaufen, Saisons als davor? Die Leute, die Europa kaputt schießen. Also man kann natürlich über die Ablösesumme dann noch reden, das verstehe ich schon, aber also du brauchst ja dann nicht einen holen aus der polnischen Liga, weil du denkst, ah doch, ich finde die Anlagen besser, der trifft zwar nicht, aber ich glaube, der ist besser.
Ja, wenn der Robert Lewandowski heißt, warum nicht?
Okay, aber sonst nicht.
Sonst wird schwierig, aber ja, also natürlich, das, wie gesagt, macht doch irgendwo Sinn, aber ich guck mal zum Beispiel nach Frankfurt. Das ist doch das perfekte Beispiel, wie du es überragend machen kannst. Ekitike, Kolo Muani, die haben nicht 50 Saisontore gehabt, sondern die waren gut gescoutet. Und jetzt haben sie ja wieder den nächsten an der Angel, wieder aus Frankreich, von Marseille. Ich habe gerade seinen Namen nicht perfekt im Kopf.
Wahi.
Wahi, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass der... Boah, das wäre jetzt natürlich hart. Das glaube ich ist auch eigentlich das wird auch nicht passieren. Aber stell dir mal vor, der macht jetzt am Ende noch mehr Saisontore als Girassi.
Okay, nächster Hot Take.
Naja.
I like it.
Nein, so weit wird es nicht kommen. Aber naja, ich bin, keine Ahnung, ihr habt, glaube ich, den Punkt schon raushören können.
Also du würdest nicht sagen, dass Stuttgart Verlierer ist, oder doch? Mit dem Demirovic und so.
Da muss ich sagen, Stuttgart ist mit dem Demirovic-Transfer keineswegs ein Verlierer, auch wenn es jetzt am Wochenende nicht gereicht hat zum Sieg und dementsprechend sie hier bei uns in dieser Folge definitiv ein Verlierer sind.
Das war die längste Überleitung aller Zeiten. Ich habe das mit dem Demirovic da vorhin nur gefragt, damit du auf Stuttgart übergehst, und jetzt haben wir so 10 Minuten über Stürmertransfers geredet.
Sorry, da war mein Gehirn in ganz anderen Sphären schon unterwegs. Da,
alles gut, war sehr gut.
Wenn es einmal losgeht damit. Ja, was überhaupt nicht schön war natürlich das Ergebnis der Stuttgarter in Mainz. Wir haben das Spiel eben schon besprochen. Mein liebster Bo als Spieltagssieger, genauso wie die Stuttgarter als Spieltagsverlierer. Ich finde auch da einfach, das ist dieses, Stuttgart war wieder zurück in dieser Form, dass sie wirklich Ansprüche anmelden können, erneut in die Champions League einzuziehen, was natürlich für den Verein, der vor zwei Saisons noch gerade so dem Abstieg entrungen ist, wirklich Wahnsinn ist. Und sie sind natürlich immer noch da, keine Panik, aber wir sprechen eben immer nur von Spieltag zu Spieltag. Und bei diesem muss man eben sagen, dass sie ja gerade eine Riesenchance hatten, auch weil eben Leipzig unter ihnen und die Mainzer, die jetzt direkt unter ihnen sind, die hätten sie einfach komplett mal auf Distanz halten können. Jetzt ist es da wieder ganz, ganz eng. Das Spiel haben wir schon besprochen. Also ich habe sie einfach mit reingenommen, weil ich glaube, nach den letzten Leistungen der Anspruch genau war, solche Spiele eben gegen in Anführungsstrichen direkte Konkurrenten, sind sie ja, was heißt in Anführungsstrichen, sind ja Tabellennachbarn, wenn man so möchte, dass man die eben gewinnt, um da auch ganz klar zu zeigen, ja, wir wollen diesen einen Schritt mehr machen als die anderen. Das war ja gegen Leipzig zum Beispiel vor ein paar Wochen genau dieses Ding, dass sie das Spiel noch gedreht haben und gezeigt haben, hey, wir wollen unter die Top 4, wir gewinnen auch solche Spiele gegen Leipzig. Und dass sie jetzt gegen Mainz verloren haben, ist natürlich ein kleiner Dämpfer gewesen.
Ja, definitiv. Also kann es immer mal wieder geben, aber gebe ich dir auch recht. Also gerade jetzt in dieser Phase hätte man nicht unbedingt damit gerechnet. Ist jetzt kein, die Mainzer sind jetzt kein Union Berlin oder so, also ein Gegner, der eigentlich schon schwer von alleine Tore schießt. Das haben wir jetzt ja auch schon oft genug gesagt. Die können auch selbst Fußball spielen. Das muss man, oder muss ich mir auch, finde ich, manchmal so ein bisschen nochmal so ins Gedächtnis rufen. Wenn man so Mainz liest, das ist einfach ein anderes Mainz als vor 5 Jahren. Aber trotzdem, Stuttgart, offensiv ging da einfach ganz wenig zusammen. Und das ist natürlich ungünstig vor jetzt so einem wichtigen Spiel in der Champions League gegen Paris zu Hause. Das wird natürlich ein absoluter Kracher. Und da hätte man sich vielleicht ganz gerne noch ein bisschen Selbstvertrauen geholt, anstelle von irgendwelchen Selbstzweifeln, die vielleicht manche Offensivspieler da jetzt haben. Müssen wir schauen, aber das ist auf jeden Fall ein ungünstiger Spielausgang dafür, dass man ja sich eigentlich so ein bisschen warm schießen wollte, würde ich mal sagen, gegen Mainz.
Ja.
Gut, dann kommen wir endlich zu dem Spiel, das wir hier schon mehrfach so ein bisschen umschifft haben, zu Leipzig gegen Leverkusen. Und mein Verlierer Nummer 1 sind die Leverkusener, denn sie haben es geschafft, zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Leipzig ein 2-0 zu verspielen. Diesmal ist es wenigstens beim 2-2 geblieben, nicht noch wie beim Spiel in der Hinrunde, dass man das dann auch noch verloren hat mit 3-2. Aber es ist so ein bisschen komisch und es ist irgendwie, man hat so ein bisschen Gefühl, es ist so so eine kleine Light-Version von dem, wir haben einen Pakt mit dem Teufel gehabt für eine Saison und jetzt werden wir dafür bestraft. Also so ganz so schlimm ist es noch nicht, sie sind ja immer noch im Meisterrennen dabei, aber man hat einfach das Gefühl, es läuft alles bei weitem nicht mehr so geölt wie in der letzten Saison. Die 2-0-Führung, das ging ja super schnell. Florian Wirtz, ich spare mir
Boah.
die Lobeshymne, aber das war wieder mal von einem anderen Planeten, was er da gemacht hat. Also wie er die Leipziger Hintermannschaft rasiert hat, das habe ich selten wieder mal so gesehen. Ich fand es auch geil, weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hatte ja dieses kleine
Diesen Beef da mit
Scharmützel, wie man
Orban,
so
ne?
schön sagt,
Ah,
mit
schön,
Orban.
schön.
Und ich finde einfach geil, dass Wirtz, der ist schon so einer, der geht dann auch mal Stirn gegen Stirn und so, aber der denkt sich dann, okay, jetzt dribbelt euch alle auf den Hosenboden und das hat er dann gemacht. Und das hat man so geil gesehen, der hatte so viel Wut im Bauch, aber das ist dann eben nicht in irgendwelchen kopflosen Entscheidungen gemündet, sondern er hat die einfach alle sowas von zerlegt und das hat einfach richtig Bock gemacht. Und dass da dann Leipzig wieder reinkommt, ist einfach irgendwie, also ja, nicht typisch Leverkusen letzter Saison. Und dann eben am Ende auch das 2-2 ein Eigentor, auch irgendwie ganz verrückt. Also so Freistoßflanke und so wie der Ball dann ins Tor geht, geht man eigentlich nicht davon aus, dass es ein Verteidiger war. Aber Tapsoba köpft den rein. Und ich fand zwar ein sehr, sehr attraktives Spiel, es ging wirklich hin und her, es hat echt Bock gemacht zuzuschauen. Auch Leipzig war dann, als sie so ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, gerade nach dem Anschlusstreffer durch Raum, per Freistoß, haben sie dann echt so ein bisschen wieder reingefunden und gemerkt, okay, gut, haben sich vielleicht so ein bisschen auch daran erinnert an das Spiel in der Hinrunde. Das heißt nicht, dass das Spiel hier durch ist, aber trotzdem natürlich irgendwie komisch zu sehen, wie Leverkusen so eine Führung dann nicht über die Zeit bringt. Es gab auch, muss man dazu sagen, viele Alu-Treffer, aber am Ende steht es 2-2 und das tut Leverkusen natürlich jetzt richtig weh, aus besagten Gründen, weil eben die Bayern gewonnen haben.
Wunderbar analysiert. Also ich kann nichts mehr hinzufügen, so wirklich. Auch schön fand ich, dass du dir anfangs die Lobeshymne sparen wolltest und dann wurde es eine.
Stimmt eigentlich.
Muss man aber auch wirklich nennen. Also
Ja.
das war so unglaublich gut. Das hat so Bock gemacht. Also da saß ich auch wirklich vorm Fernseher und habe die Hände über den Kopf gerissen, weil, also gerade bei diesem 1 zu 0, was er da mit denen macht. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Vielleicht noch ein Satz. Zum 2 zu 0, da gab es ja diese Szene, Wirtz steigt Raum auf den Unterschenkel, auf die Wade. Ich tue mich total schwer, weil ich finde, in dieser Situation, man sieht, Wirtz, da ist 0,0 Absicht. Raum grätscht eigentlich noch so voll komisch in ihn rein, dann liegt er da halt. Dann war mein erster Impuls eigentlich kein Foul. Gleichzeitig ist es ja auch so, egal ob Absicht oder nicht, du kannst halt nicht Leute irgendwie treten oder denen deinen Stollen ins Bein rammen oder so. Extrem ungünstige Szene. Ich finde es am Ende okay, dass der Treffer zählt. Wie siehst du es?
Ja, für mich war es schon eher ein Foul. Also ich finde es auch total schwierig. Das Problem bei so Szenen ist ja immer, dann kommt auch die Zeitlupe, weil sonst siehst du es gar nicht gescheit. Und dann hat man auch kein Gefühl mehr für die Geschwindigkeit.
Ja.
Weil das ist, finde ich, der wichtigste Punkt, wie viel Zeit hat Wirtz zwischen diesem ersten, ich berühre sein Bein und dann komme ich so ins Straucheln und steige dann komplett aufs Bein drauf, weil ich das Gleichgewicht verliere. Und wenn ich da sehe, okay, der hat genug Zeit, dass ich sage, so jemand wie Wirtz, der halt wahrscheinlich ja, Slacklinen kann im Dunkeln, also der hat so ein Gefühl für seine Beine, so ein Gefühl für seine Füße, da denke ich mir einfach, das ist schaffbar, dass man da daneben tritt. Also klar, man guckt vielleicht nicht immer runter, aber wenn du das so ein bisschen im Bewusstsein hast, vielleicht sogar runterschaust und das siehst, wo der Gegner liegt, dann kannst du es definitiv machen, weil Raum ist jetzt auch nicht irgendwie dann last second noch mit dem Bein so ein bisschen rübergezuckt und wird es dann draufgetreten. Deswegen für mich eher ein Foul. Ich würde ihm da jetzt auch keine Absicht unterstellen wollen. Ich würde es jetzt aber auch nicht ganz rausnehmen. Es war schon noch in dieser hitzigen Phase, auch eben nach diesem ganzen Angegange mit Orban und generell, da gab es auch mit Chaka und Bichiyabu nach dem Gegentor noch richtig Beef. Also die waren schon richtig auf Temperaturen, die beiden Teams, und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob es 100% nicht mehr verhinderbar war. Deswegen für mich schwierig und für mich ist dann auch der Kontakt einfach zu hart, als dass man das Tor so geben kann. Also ich finde, Raum legt sich da ja auch nicht rein und denkt sich, bitte, bitte tritt mir auf die Wade, weil dann zählt vielleicht der Angriff danach nicht, sondern er geht halt auf den Ball, grätscht rein, da ist auch kein Foul dabei, er trifft ja auch gar nicht wirklich irgendwas und danach wird der halt so gestempelt und das ist für mich ein bisschen zu viel. Vielleicht ja, vergleichbar so ein bisschen mit der Szene beim 2-0 der Bayern gegen Atubolu, war für mich auch nie im Leben ein Foul. Da habe ich dann halt so kurz gedacht, also wenn sie das jetzt zurücknehmen, würde es kein gutes Signal senden, weil da ist für mich
Ja.
diese Raum-Wirtz-Aktion viel deutlicher ein Foul.
Ja, kann ich komplett einsehen. Also, da kann sich ja jeder dann gerne selber nochmal sein Bild zumachen.
Dann komme ich mal zu meinem zweiten Verlierer und da werden wir gleich wieder über das Schiedsrichterteam reden, aber erstmal über eine Person und das ist Mike Tullberg, der Interimstrainer, der Stellvertreter vom suspendierten Nuri Sahin und der ist für mich Verlierer, weil er einfach, glaube ich, ein undankbares Debüt hatte. Man geht da schnell in Unterzahl, da würde ich sagen, darfst du gleich auch nochmal deine Meinung zu abgeben, ist für mich eine klare rote Karte. Schlotterbeck, der Grill da berührt als letzter Mann und dass man bei so einem hohen Tempo leichte Kontakte nur braucht, um zu Fall zu kommen, ist glaube ich klar. Und das war auch für mich, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, über diese Duxch-Szene, wo er sich ganz früh fallen lässt. Das war jetzt auch so ein Ding, das war kurz vorm Strafraum. Da suchst du ja auch keinen Kontakt mehr. Also da denkt Grill schon, wie hau ich den jetzt rein? Also das ist für mich auch ganz klar, dass da nicht irgendwie vom Offensivspieler Kontakt gesucht wird. Für mich deswegen
Ja.
klare rote Karte und dann halt eben aus der Hinsicht maximal blöder Fehlstart. Dann gehen sie plötzlich 2-0 in Führung, auch eigentlich kurios, auch so ein bisschen eine Trotzreaktion vielleicht. Und dann plötzlich brechen sie wieder ein, die Dortmunder. Irgendwie kehren dann Zweifel zurück, die eigentlich gar nicht da sein müssten, weil sie hatten das Spiel eigentlich im Griff. Also warum Bremen da so passiv ist und sich dann auch so überrumpeln lässt in Überzahl, kann ich dir auch nicht erklären. Aber dass Dortmund dann plötzlich mehr zulässt, dann kriegen sie natürlich einen absoluten Strahl von Bittencourt. Also Bittencourt ist
Ja,
wirklich,
überragend.
hat Bittencourt hat, glaube ich, die größte Streuung in seinen Torschüssen, die ich je bei irgendeinem Spieler gesehen habe. Also der hat glaube ich, gerade gegen Dortmund schon mehrfach Dinger in den Winkel gehauen, aber der hatte auch später nochmal eine Szene, war auch dann mit links und wieder Volley, also absolut anspruchsvoll, aber den hat er wirklich in Seiten ausgeschossen. Das ist immer wieder lustig, aber für diese paar brillanten Momente liebt man so einen Bittencourt dann natürlich auch. Und das war dann natürlich nochmal extra so ein Accelerator für dieses Comeback. Und da muss ich dann auch sagen, hat Dortmund einfach nicht dem standhalten können, diesem Angriffslauf der Bremer, die dann auch wirklich aufs Unentschieden gegangen sind, hätten am Ende auch noch gewinnen können, haben echt da noch richtig was reingehauen. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Tolberg nicht Anton gebracht hat. Also ich hätte dich da auf jeden Fall gesehen in der Abwehr.
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, wir haben da so ein bisschen ein zerrüttetes Verhältnis. Aber gut, ich meine, am Ende hat er ja gesehen, wo das hinführt, ne? Beinahe noch verloren ohne mich. Das ist hart.
Also dafür, dass, ich weiß nicht, wann Schlotti geflogen ist, so 30. oder sowas. Dafür dann, ich glaube, bis zur 70. zu warten, bis man den Anton bringt, war mir ein bisschen zu riskant. Sie haben dann Benzebaini in die Innenverteidigung gezogen, neben Can, und das war meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Stabilitätsgarant, diese Umstellung. Irgendwann kam dann Anton, hat auch meiner Meinung nach das 3-2 noch verhindert. Also da gab es einen Bremer Angriff am Ende noch, wo sie dreimal aufs Tor schießen. Einmal hält Kobel, einmal blockt einer auf der Linie und dann wirft sich Anton nochmal in so einen Schuss vom Elfmeterpunkt, den hätte niemand mehr gehalten, und der wird dann noch zur Ecke abgefälscht. Also können wir natürlich argumentieren, dass Dortmund am Ende noch so ein bisschen Gewinner ist, weil sie eben einen Punkt noch mitgenommen haben, aber ich glaube einfach eine Achterbahnfahrt für Mike Tolberg, die eher mit so einem, ja, mit so einem rückwärts in so einen Wasserpool rein und man wird komplett nass endet, als mit geil Abfahrt und nochmal.
Ja, ich meine, wenn du bis zur 65. Minute zu Hause 2-0 führst, dann ist es auch kein Argument mehr für mich, dass es in Unterzahl ist, dass du dann hinten raus das noch verlierst. Das ist einfach, das fühlt sich einfach schlecht an. Also es fühlt sich einfach bitter an. Natürlich ist es ein absolutes Traumtor von Bittencourt, das kannst du dann irgendwo nicht mehr verteidigen oder sonst was mit, sie haut euch doch mal mehr rein. Nein, sowas passiert. Aber es fühlt sich, egal ob mit Überzahl, Unterzahl, Gleichzahl, einfach wie eine gefühlte Niederlage an, wenn man irgendwie bis knapp 20 Minuten vor Schluss noch doch mit 2 Toren führt und dann hinten raus noch die 2 Punkte verliert. Und verlieren ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort für meinen nächsten Spieltagsverlierer. Obviously.
Du bist ja ein Fuchs, du.
Ja, Junge. Die fliegen mir einfach so zu. Und zwar Union Berlin. Die verlieren nämlich mit Steffen Baumgart regelmäßig. Es war jetzt sein 4. Spiel, 5. Spiel. Mhm.
Viertes, glaube ich.
Viertes, genau. Und davon haben sie einfach mal 3 verloren. Und auch über das haben wir natürlich schon gesprochen, über dieses Spiel. Gegen St. Pauli, bei St. Pauli 0-3. Und wenn ich in den letzten Wochen viel über 6-Punkte-Spiele gesprochen habe, dann war das mal auf jeden Fall eins. Union hätte sich in Sphären von Augsburg schießen können mit einem Sieg. Stattdessen rutschen sie da jetzt so ein bisschen weiter ab und sind voll mit drin im Abstiegskampf. Und das Problem ist, zum Beispiel bei St. Pauli, da haben wir jetzt ja wirklich über mehrere Spieltage positive Sachen herausarbeiten können. Bei Hoffenheim haben wir gesagt, ja, die Leistungskurve geht ein bisschen nach oben. Bei Union nichts, gar nichts davon. Also ja, dieser eine Sieg gegen die Mainzer, der so ein bisschen gefühlt in Anführungsstrichen aus dem Nichts kam, und sonst waren da wirklich sehr, sehr schwache Leistungen mit dabei. Dementsprechend muss man so ein bisschen, ja, sich fragen, was ist da los bei den Eisernen und wie geht's da weiter? Denn so mit den Leistungen, da werden die richtig, richtig krass im Abstiegskampf zu tun haben, glaube ich.
Ja, gehe ich absolut mit. Ich finde einfach, habe ich euch auch schon öfter gesagt, Unions Kader ist einfach nicht auf groß Fußballspielen ausgerichtet. War ja fast noch nie, ich würde sagen, die einzige Zeit, in der es ein bisschen kreativer, ein bisschen dominanter war mit Max Kruse. Sonst war es eigentlich immer sehr defensiv und dann halt so einfach schnelle, lange Bälle. Das ging halt mit einem Geraldo Becker in Topform noch besser als mit Hollerbach. Und das ist dann halt schon auch so ein gewisses Risiko, wenn halt diese paar schnellen Einzelspieler vorne nicht diese Konter-Lange-Bälle-Taktik umsetzen können, dann wird es halt schon ganz schwierig, weil dann geht offensiv gar nichts mehr und dann ist halt irgendwie auch die defensive Stabilität nicht mehr so da, wie sie vor ein paar Jahren schon da war. Ja, also da muss man sich, glaube ich, entweder halt überlegen, wie kommen wir zu einer fast perfekten Ausführung dieser alten Strategie hin. Wie kommen wir da hin? Oder wie können wir irgendwie, aber das muss dann halt auch über noch ein, zwei Transferfenster passieren, um unseren Verein ein bisschen mehr darauf ausrichten, dass wir ein bisschen variabler sind im Offensivspiel. Das ist mir einfach zu ausrechenbar und dann dadurch einfach viel zu anfällig. Und du eigentlich perfekt dieses Spiel, weil wir haben öfter über beide Teams geredet, beide offensiv ungefährlich, aber eben Pauli hält regelmäßig hinten die Null und dann kannst du halt so Spiele auch gewinnen. Aber Union schafft das halt nicht. Ja, ich habe aber auch, glaube ich, gesagt, also Baumgart ist für mich halt ähnlich wie Bo Svensson in der ersten Liga, kein Trainer, der jetzt hier plötzlich wie Bo Henriksen halt mit kreativen Ideen um die Ecke kommt. Deswegen
ja,
also sehe ich auch so ein bisschen schwarz für Union.
Ja.
Haben jetzt noch so ein bisschen das Glück, dass ein paar Teams drunter sind, aber so wie ich jetzt Hoffenheim die letzten ein, zwei Spiele gesehen habe, sind die auch nicht mehr lange hinter Union und dann wird es schon langsam ungemütlich.
Ja, genau, das ist eben genau das Problem, weil ich da auch einfach gefühlt nichts so richtig Positives rausziehen kann, wo andere vielleicht dann doch es schon irgendwo einen Ticken besser machen. Aber vielleicht die Hoffnung der Unioner auch mein letzter Spieltagsverlierer, und zwar der erste FC Heidenheim, denn ja, die sind auch alles andere als gut drauf. Klar, einen Sieg konnten sie zuletzt holen, und zwar natürlich gegen Union Berlin. Aber seitdem eben die Heidenheimer auch mit Niederlagen gegen Pauli, jetzt gegen Augsburg. Und ja, es ist eben, also ähnlich, finde ich, wie bei Union tatsächlich. Ich sehe da bei Heidenheim ja dann ab und zu mal wieder so ein Aufbäumen. Das Ding gegen Bremen war natürlich eigentlich ein Hallo-Wach-Ding, wo man sagen würde, da haben sie sich irgendwie nochmal hinten raus gerettet und vielleicht kann man da aufbauen und von diesem Punkt weiter zehren. Aber prompt kamen eben halt Niederlagen gegen St. Pauli, gegen Augsburg, gegen Mannschaften, die man eigentlich hoffen würde, einholen zu können. Und das ist eben gar nicht der Fall. Jetzt steht man da mit Heidenheim mit 14 Punkten da, Platz 16, 4 Punkte schon weg vom komplett rettenden Ufer. Und das sind eben die Hoffenheimer, die, ja, sind wir uns, glaube ich, beide einig, da doch nicht so wirklich was mit dem Abstieg direkt zu tun haben werden, wenn unsere Prognosen und unsere Expertise da stimmt, was ja eigentlich immer der Fall ist. Dementsprechend schreibt euch das schon mal auf.
Nenn mir ein Gegenbeispiel, Anton, eben, bitte.
Also das ist ja sowieso klar wie Kloßbrühe, möchte man sagen. Und ja, die Heidenheimer, die müssen ein bisschen Angst haben, sag ich mal, ohne da jetzt nur groß das ganze Spiel wieder auf den Kopf stellen zu wollen. Aber klarer Verlierer, auch tabellarisch.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ich mache einfach mit meinem dritten Verlierer die Rubrik zu. Und das ist der VfL Wolfsburg, das Spiel, über das wir heute noch gar nicht geredet haben, am Freitagabend gegen Kiel. Und Wolfsburg halt auch nur Verlierer, weil sie am Ende noch einen Ausgleich bekommen. Also Wolfsburg war eigentlich fast das ganze Spiel über deutlich überlegen, gehen durch den Standard in Rückstand, aber kommen dann auch zurück und haben offensiv einfach im Moment geile Spieler und auch Spieler, die in Form sind. Ein Amura, jedes Spiel gefährlich, Wind auch jetzt seit Wochen wieder richtig gut in Form. Der ist ja auch wirklich gefühlt Monate abgemeldet und dann wieder Monate völlig da. War auch letztes Jahr schon so, da hat er, glaube ich, in den ersten 6, 7 Spielen hat er immer getroffen und dann ewig nicht mehr. Und diese Saison hat er auch wieder so krasse Phasen drin, aber im Moment ist echt eine gute. Ein Wimmer stark. Jetzt haben sie Sko Olsen geholt, diesen Dänen, der wird, glaube ich, auch richtig Bock machen noch, auch ein sehr cooler Flügelspieler. Also da geht viel, aber Verlierer, weil sie am Ende eben noch pennen und dann von Skripski den Ausgleich kassieren gegen Kiel und dann, weiß ich nicht, stehst du da, siehst ja fast 90 Minuten irgendwie, ja, erstmal leere Sitze an und dann natürlich ein Spiel auf fast ein Tor. Und dann am Ende geht man nur mit einem Punkt nach Hause und man fragt sich wahrscheinlich, ich kenne keinen Wolfsburg-Fan, aber man fragt sich wahrscheinlich, wie ist das passiert, weil das war eigentlich nicht drin in dem Spiel, ein Punkt für Kiel, aber Wolfsburg hat ihn irgendwie möglich gemacht, weil sie natürlich auch ein paar Chancen haben liegen lassen, waren auch Alu-Treffer dabei, also da war auch Pech dabei und deswegen sind sie für mich Verlierer.
Ja, das ist jetzt irgendwie so gefühlt das leidige Thema bei den Wolfsburgern, ne? Also die kaum eine Mannschaft in der Tabellenregion kann mal eben irgendwelche 15, 20 Millionen Neuzugänge im Winter sich ranholen und dann am Ende aber trotzdem nur 2-2 gegen den vorletzten Aufsteiger spielen und dann sich ärgern, warum es dann seit Jahren nicht mit Europa klappt. Also keine Ahnung.
Das Wolfsburg-Core.
Ja, wirklich. Also da muss es bestimmt irgendwelche TikToks genau darüber geben. Ich habe sie nicht
gesehen. Wenn Wolfsburg ein relevanter Verein wäre, dann würde das passieren.
Ja, stimmt. Es gibt, glaube ich, keine Wolfsburg-Talk-Bubble. Wenn doch,
wahrscheinlich nicht.
Hit me not up.
Dann lass uns doch übergehen zu unserem Deal der Woche.
Der Deal der Woche.
Leg du gerne los, Anton. Wer ist für dich der bemerkenswerte Transfer dieser Woche?
Ja, ich möchte ausnahmsweise mal zwei Namen mit in den Ring werfen. Und zwar Tom Bischoff und Jonas Urbich. Bischoff von den Hoffenheimern, Urbich von den Kölnern. Und beide auf dem Weg zum Rekordmeister, zum FC Bayern. Bei Bischoff muss ich sagen, finde ich einen sehr, sehr interessanten Transfer. Ich glaube, der hat das Potenzial, bei den Bayern so ähnlich zu wachsen, ohne ihn jetzt ganz viel unter Druck zu setzen, weil es ist schon ein großer Name jetzt, aber so ähnlich zu wachsen, wie es Kimmich getan hat. Bei Jonas Urbich, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt. Ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall, also Ulreich ist ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Da hieß es, glaube ich, irgendwann mal irgendwas Privates auch und so.
Ja.
Der wird auf jeden Fall im Sommer nicht mehr weitermachen bei den Bayern. Also das ist für mich jetzt schon klar, glaube ich. Und es ist halt interessant für Jonas Urbich, ja, es kann funktionieren, glaube ich, ne? Weil wenn du die Chance hast, irgendwie nochmal mit einem Manuel Neuer ein Jahr lang auch zu trainieren oder so, ich glaube, das würde jeden Torwart auf der Welt gefühlt nochmal besser machen. Also da kannst du, glaube ich, viel mitnehmen. Ob er dann aber schon quasi die Spielreife und die Klasse hat, um dann ernsthaft auch Neuer zu beerben? Glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn er vielleicht bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis bekommt oder so. Aber das ist eben hart, das ist eine andere Wettbewerbshärte, als wenn du irgendwie nochmal Stammtorwart bei zum Beispiel jetzt Köln bist, auch wenn das jetzt gerade nicht ist, ich weiß, aber ich meine jetzt so im Sinne von, dass du da eben ganz andere auch Spiele und Emotionen mit wahrnimmst. Also wenn du da, keine Ahnung, im vollen Stadion in Köln da irgendwie mal eine Drucksituation hast, ist es einfach was anderes, als wenn du in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga irgendwie gegen Bad Sindelfingen oder was auch immer da irgendwie mal vor 1000 Leuten was machen musst. Alles übertrieben gesprochen, aber das macht natürlich was mit einem jungen Spieler. Deshalb bin ich da skeptisch noch, aber allemal interessant. Ich finde es auch interessant, den Ansatz der Bayern scheinbar auch bewusst wieder sich daran zu orientieren, sich vielleicht die Top-deutschen Talente zu angeln. Es war ja oft so, die Nationalmannschaft bestand zur Hälfte aus Bayern-Spielern. Das ist schon längst nicht mehr so. Also die deutsche Nationalmannschaft meine ich jetzt. Mhm. Vielleicht auch dahingehend nochmal so ein bisschen sich gerade in Bezug auf die Zukunft nochmal zu orientieren, finde ich schon eigentlich ganz interessant und spannend. Wäre auch auf lange Sicht natürlich für den DFB wahrscheinlich gut, wenn viele junge Talente bei den Bayern Fuß fassen könnten, was natürlich alles im Konjunktiv gesprochen ist. Aber mit Tom Bischoff und Jonas Urbich sind da eben zwei der Top-Spieler auf ihren Positionen in so ungefähr dem Alter 19 bis 21 jetzt schon mal bei den Bayern gelandet. Also finde ich einen interessanten, guten Ansatz, inwiefern sich der sich dann wirklich bewährt. Klar, muss man abwarten. Da kann selbst ich nicht in die Augsburger Glaskugel gucken.
Ja, die ist leider nur Augsburger Eigentum. Aber ich glaube, auf Transfers bezogen auch nicht so sehr, sonst hätten die sich da natürlich eingemischt. Ja, sind beides interessante Transfers. Ich finde vor allem Bischoff interessant. Ich glaube, ich sehe es wie du. Ich glaube, der kann auf jeden Fall Rotationsspieler mindestens sein bei den Bayern. Also da jetzt in die Startelf sich zu spielen, ist, glaube ich, utopisch.
Das hat ein paar Linien auch nicht geschafft. Also.
Genau, also da kostet Bischoff 50 Millionen mindestens zu wenig, um in die Startelf sich zu spielen. Ja, das ist für mich trotzdem, also muss man dazu sagen, erstmal für beide Transfers gilt, für Bayern sind es brillante Transfers, weil Bischoff ablösefrei und Urbich, ich glaube 7 Millionen sind es jetzt, plus noch ein paar Boni, falls da die Klasse gehalten werden kann in München, dann sind es beides Transfers, die finanziell natürlich super vertretbar sind, kein großes Risiko. Und du hast halt, also mit Bischoff einen, der wird dieses Jahr noch Nationalmannschaft spielen, da bin ich mir sicher. Und mit Urbich einen, der hat Potenzial, ein guter Torwart zu werden. War mir jetzt, als ich ihn gesehen habe, gerade zum Anfang der Saison war er ja noch Stamm bei Köln. Da hat er schon viele Fehler gemacht, aber man muss dazu sagen, ist halt ein junger Torwart, das sagen wir immer wieder. Bei Artubolo war das so, es war auch bei Torhütern wie, weiß ich noch, Leno oder Ulreich, die früh in der Bundesliga Stamm waren, war das auch so. Also das muss man einfach eben wegstecken als Verein, wenn man den Torwart ausbilden will. Und nur so, glaube ich, wird man dann auch zu einem guten Torwart mit viel Spielpraxis. Und da ist dann halt eben der Knackpunkt. Ist es gerade für Urbich ein Transfer, der viel Sinn ergibt? Also man ist halt dann für mich schon so ein bisschen so kalkuliert. Ich bin lieber bei Bayern, verzichte damit vielleicht am Ende auf 3 Jahre Stammspielpraxis insgesamt, hab aber vielleicht natürlich Erfahrung, man trainiert mit Neuer, man ist generell einfach mit besseren Spielern im Training, dann haben die Bayern vielleicht auch nochmal andere Ressourcen, was es angeht, irgendwie Leihvereine zu finden, als zum Beispiel du zu einem Verein wechseln würdest, wenn du von Köln weggehst. Vielleicht landest du da auch nochmal bei besseren Adressen. Dass er bei der zweiten Mannschaft spielt, hoffe ich nicht, weil das ist Regionalliga. Das wäre auf jeden Fall nicht sein Niveau. Das wäre, glaube ich, ziemlich wasted.
Ja, aber er muss ja irgendwo Spielpraxis haben.
Ja gut, aber so war es ja bei Nübel auch. Also der wurde dann ja auch nicht, also für die zweite Mannschaft ist er viel zu gut, da entwickelt er sich auch nicht. Und also ich denke, der wird dann halt erstmal der Peretz-Vertreter, während Peretz verletzt ist. Und dann muss man sich halt überlegen, was man damit macht. Also dann muss man ihn verleihen. Anders geht's, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber ja, ist halt so ein bisschen Nübel 2.0 für mich. Einfach mal gucken, ob der sich entwickelt. Und ja, Bischoff meiner Meinung nach top. Und klar, man hätte auch sagen können, warum wechselt Bischoff nicht zu Frankfurt oder zu Leipzig. Aber so viel kleiner ist die Konkurrenz da auch nicht. Also gerade bei Leipzig zum Beispiel. Und dann, wie gesagt, halte ich so viel von Bischoff, dass ich glaube, der kann sich da durchsetzen. Vielleicht wird der einen von, weiß ich nicht, Gnabry, Goretzka, Sané, Gehältern dann quasi ersetzen im Sommer. Mal gucken, aber von dem halte ich auf jeden Fall viel, das habe ich schon öfter gesagt. Mein Deal der Woche, ich muss auch 2 Namen nennen. Einmal muss ich natürlich eurem Rechercheteam Anton bei Sky Tribut zollen, da lese ich gerade auf Transfermarkt. Anthony Modest vor Unterschrift beim CF Intercity in der 3. spanischen Liga. Das ist der Tabellen 20. Der allerletzte, der sich jetzt hier Anthony Modest aus der Vereinslosigkeit geangelt hat. Das ist natürlich ein Transfer, da muss man drüber sprechen. Also ja. Was erwartest du dir von ihm in der Primera Federación Grupo 2?
Ja, da würde ich mit meiner Meinung noch ein bisschen abwarten. Wir haben natürlich heute eine 5-stündige Spezialsendung dazu aufgesetzt. Also es ist alles in heller Aufruhr. Und da würde ich dann erstmal so ein bisschen das Deep Diving noch mit begleiten und dann schauen, was sich daraus dann für eine Conclusion am Ende ergibt.
Sehr gut. Heller in Aufruhr ist es, wenn Marcel Heller nach Duisburg wechselt? Nee.
Nee, das ist, wenn bei Genial daneben Heller von Sinn bei einer Frage nicht mehr genau weiß, wo jetzt diese Antwort von Hugo Egon Balder herkam. Dementsprechend, okay. Genau, muss man sich da auch keine Sorgen machen.
Gut, dann nehme ich noch einen Transfer, der nicht völlig von Sinn ist. Der gefällt mir sehr gut. Das ist zwar auch noch ein Bericht, noch nicht fix. Letzte Woche haben wir über Rashford geredet. Der wird wohl eher nicht in die Bundesliga kommen.
Schade.
Habe ich auch eben noch gelesen. Wurde jetzt scheinbar der 63-jährige Torwarttrainer in den Kader mitgenommen. Anstelle von Rashford.
Was?
Stand auf Transfermarkt, warte mal. Amorim bleibt hart.
Okay.
Also ganz kurz, während ich hier diesen Artikel aufrufe. Beste soll wohl vor einem Wechsel zu Freiburg stehen. 10 Millionen. Ist geteilter Vereinsrekord bei Freiburg, aber das wäre ein Transfer, den finde ich sehr spannend. Den wird man wahrscheinlich dann offensiver einsetzen, weil man ja auch noch Günther hat. Ich glaube, der soll da schon noch in der Startelf bleiben. Aber Beste hat ja in der Bundesliga super funktioniert letztes Jahr und glaube ich, kann Freiburg auch weiterhelfen. Wie siehst du es?
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch so ein Wechsel gewesen zu Benfica. Ich gönn's ihm unendlich. Ich hätte aber auch vorher schon sagen können, dass er wahrscheinlich relativ zeitnah wieder denkt, ah Mist, ich glaube, ich will lieber wieder zurück nach Deutschland. Also gar nicht mal wegen jetzt Deutschland, Benfica, Portugal, irgendwie sowas, aber das fand ich, konnte man auch wieder ein bisschen ablesen, dass das irgendwie nicht der richtige Schritt ist für ihn. Und ich hoffe,
eher selten, ne?
Genau, das hätte ich ihm auch gewünscht, aber ich hoffe jetzt auch, dass falls das mit Freiburg klappen sollte, das wäre, glaube ich, ein gutes Ding für beide Parteien, Beste, auch nicht komplett zu Unrecht, also nein, natürlich nicht, überhaupt nicht zu Unrecht. Damals ja von Nagelsmann berufen worden auch, dann immer so ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen. Ich glaube, er hat dann letztendlich doch nicht sein DFB-Debüt geben können und habe damals dann immer schon gesagt, dass es mir so leid tut für ihn, weil ich mir vorstellen kann, dass er halt nie wieder eingeladen wird, und Stand jetzt ist er, glaube ich, auch recht weit davon entfernt. Dementsprechend vielleicht schafft er es in Freiburg wieder da anzuknüpfen und kann sich dann belohnen mit einem Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft irgendwann.
Ganz kurz noch das Rashford-Thema, also ich habe es gefunden. Amorim wurde gefragt, was passieren muss, damit Rashford wieder in den Kader kommt, und er hat gesagt, er würde lieber seinen 63 Jahre alten Torwarttrainer als Ersatzspieler benennen, als jemanden zu nominieren, der nicht jeden Tag sein Bestes gibt.
Wieso ist dann Amorim dabei? Naja, so über Manchester United können wir, glaube ich, Sonderfolge machen. Deswegen lass uns schnell weiterspringen und richtige News machen.
Making News.
Und da blicken wir natürlich auf die Super-Mega-Überkonferenz in der in der Champions League natürlich. Da ist United nicht mit dabei. Und zwar am Mittwoch, alle Spiele parallel. Das ist der helle Wahnsinn, heller von Sinnen mitten dabei. Also das gab es so noch nie. Und es ist ja auch eine ganze Menge drin. Manchester City stand jetzt raus aus der Champions League. Stuttgart, einen Platz über Manchester City, braucht Punkte gegen Paris Saint-Germain im direkten Duell. Wahnsinn, da könnten extrem spannende Geschichten geschrieben werden. Zudem Dortmund, Bayern, Leverkusen, alle noch mit der Chance auf die Top 8, auch wenn es gerade für Dortmund und Bayern nicht besonders gut aussieht. Aber definitiv alles noch drin. Und ich würde sagen, Moritz, sag uns doch gerne mal, was deine Making News ist für diesen Mittwoch, den es so noch nie gegeben hat in der Champions League.
Ich würde sagen, jeden Mittwoch hat es so noch nie gegeben, oder? Philosophisch. Das ist nicht meine erste Making News. Ich habe zwei Stück. Ich habe einmal, für Paris gibt's aufs Maultaschen. Stuttgarter holen sich mit 3:1 die Zwischenrunde.
Okay.
Und dann habe ich noch deutscher Dreierpack. Dortmund und Bayern folgen Leverkusen in die Top 8.
Boah, also äußerst positiv.
Ja, klar.
Finde ich schön. Ich habe tatsächlich in Bezug auf Stuttgart, der VfB zittert sich mit einem Unentschieden gegen Paris in die Playoffs. Das gibt es nämlich auch, das Szenario. Denn zum Beispiel, nur um das mal aufzudröseln, spielt Manchester City, die 8 Punkte haben, gegen Brügge. Und Brügge hat schon jetzt ein schlechteres Torverhältnis als Stuttgart, aber nur einen Punkt mehr. Das heißt, wenn City gegen Brügge gewinnt und Stuttgart einen Punkt holt, sind sie schon mal zum Beispiel vor Brügge. Gut. Sporting Lissabon spielt gegen Bologna, Benfica Lissabon spielt gegen Juve. Da müssen sie auch erstmal die Siege holen. Und das sind so die direkten Konkurrenten da, Eindhoven noch zu nennen. Also Stuttgart kann da noch selbst mit einem Unentschieden ganz guter Dinge sein, was das Weiterkommen angeht. Also ich glaube nicht, dass sie gegen Paris gewinnen werden. Ich glaube aber, sie werden es hochdramatisch hinten raus irgendwie noch den kurz vor Schluss Ausgleich, und dann reicht es am Ende doch. Ich wünsche es Ihnen sehr. Es wäre sehr cool, wenn Stuttgart da noch eine Runde weiter käme quasi.
Ja.
Und genau, gerade, soll ich dir was sagen? Ich gehe einfach mit deiner zweiten News mit. Die finde ich nämlich wunderschön. Deutscher Dreierpack. die Bayern, Dortmund und Leverkusen allesamt mit nicht nur machbaren Aufgaben, sondern wirklich absoluten Pflichtsiegen. Und naja, die direkte Konkurrenz, da sowas wie Feyenoord und Lille spielen zum Beispiel gegeneinander, also könnten sich da auch eventuell die Punkte wegnehmen. Stade Brest ist ja Gastgeber für Real Madrid. Also da sind auf jeden Fall Mannschaften dabei, die schwierige Aufgaben haben. Es ist
Problem sind die schon drin sind oben. Habe ich mir gerade angeschaut. Also wenn wir sagen, Leverkusen bleibt drin, dann müssen zwei von Atletico, Milan und Atalanta da oben rausfliegen, um überhaupt Platz zu machen.
Ach so, ja, stimmt.
Atalanta spielt bei Barcelona, ist machbar. Milan spielt bei Dynamo Zagreb. Kann man stolpern, aber weiß ich nicht. Und Atletico spielt bei Red Bull Salzburg. Das ist halt nicht so.
Okay, lass uns den deutschen Dreierpack vielleicht streichen.
Ich glaube, deutscher Dreierpack. Drei Teams in der Zwischenrunde.
Genau.
Das Problem ist halt auch Aston Villa zu Hause gegen Celtic. Also da sehe ich halt auch einen Sieg und dann sind die auch oben drin.
Ja, Mist.
Ja, egal.
Ja, das ist auch hier alles so unübersichtlich mit diesem blöden
die
neuen
Protest
System.
Ein und genau, dann passt es.
Genau. Warum verliert Bayern
noch gegen Feyenoord? Das habe ich vorhin gar nicht gesagt mehr. Das müssen wir doch ganz kurz machen, der Vollständigkeit halber. Dieses VAR-Ding gegen Bremen, Dortmund, hast du gesehen?
Das nehme ich nochmal ganz kurz mit.
2-0 von, ich weiß es gar nicht mehr, war es auch Gyarassi? War auf jeden Fall.
Ach so, natürlich.
War Benzemaini klar im Abseits und aus irgendeinem Grund konnte es der VAR nicht werten.
Nee, genau. Ich habe, als wir eben drüber gesprochen haben, über das Spiel, habe ich auch noch so gedacht, da war doch noch irgendwas und ich habe es irgendwie vergessen gehabt, aber gut, dass du es jetzt nochmal ansprichst. Ja, Katastrophe natürlich, klar.
Ja, habe auch gesagt, einfach Protest einlegen, oder?
Ja, keine Ahnung, vielleicht schließen sich ja noch ein paar Vereine an.
Ja. Nee, ist jetzt so, kann passieren. Man fragt sich halt, warum, wenn es wirklich gut machbar ist, gut zu sehen ist, warum es dann nicht funktioniert. Aber
ja, das wird genauso ärgerlich oder ist genauso ärgerlich wie die Tabellenkonstellation für Dortmund und Bayern in der Champions League. Also das wird echt hart. Okay, da muss man erstmal den Überblick wahren. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr da diese Konferenz bei euch handelt. Was sind das?
Ich auch.
Für Spiele? Bist du da im Einsatz oder wirst du sie nur anschauen?
Ich bin auch im Einsatz, ja.
Okay. Ich auch. Ich bin auch Beitragsmacher. Das heißt, ich muss auch irgendwie zwei Spiele vielleicht parallel vermatzen. Nein, ich weiß gar nicht, wie viel wir da überhaupt zeigen dürfen. Weil diese blöden Leute da aus Ismaning und so blöde Rechteauflagen geben.
Ich hoffe, dass die Kühlung gut funktioniert von den Servern.
Ja, das habe ich gegönnt auf jeden Fall, ja.
Das wird spannend, ja. Aber ich habe irgendwie Bock drauf. Also ich glaube, es wird krass überwältigend teilweise. Also ganz ehrlich, bei 18 Spielen, da kann es ja safe passieren, dass mal drei Tore gleichzeitig fallen.
Das passiert ja jetzt schon. Also da, glaube ich, könnte es passieren, dass 6-7 Tore gleichzeitig fallen. Weil du musst ja erstmal, also zumindest gleichzeitig im Sinne von Tor hier, du schaltest hin,
ja, du
Tor
hast es noch hier, nicht fertig. Ja, das wird auch, also da will ich auch nicht Regie führen. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Einfach Worldfeed laufen lassen. Und dann ein Kommentator macht alles.
Genau, die Leute sehen das Spiel ja.
Ja eben, also sollen sich nicht so anstellen.
Ja, ich freue mich drauf. Das wird, glaube ich, echt geil. Wir haben ja schon öfter über das neue Format geredet, der Champions League. Mir macht Spaß, muss ich sagen. Also so eine Spannung am letzten Spieltag hatten wir, glaube ich, in der Gruppenphase noch nie.
Das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig finde ich, ist immer noch so ein bisschen befremdlich, dass du quasi im direkten Duell mit Mannschaften bist, gegen die du selber nie gespielt hast.
Ja.
Das fühlt sich irgendwie komisch an. Also natürlich, aber die Vorzeichen sind für alle gleich. Du musst halt hier und da deine Spiele gewinnen, deine Punkte holen, das ist ja ganz klar. Aber jetzt zum Beispiel, das ist mega, dass Stuttgart direkt gegen Paris spielt. Das ist voll geil. Aber gleichzeitig hat irgendwie, keine Ahnung, Stuttgart nie gegen, keine Ahnung, Sporting gespielt oder so und das, sie sind jetzt aber trotzdem da direkt verbandelt miteinander und müssen da jetzt genau um diesen Einzug da spielen und sind punktgleich und hier und da und dann doch Torverhältnis. Aber naja, das ist halt die Kehrseite so ein bisschen meiner Meinung nach. Ansonsten bin ich komplett bei dir, mega geil mit der Spannung und mega blöd, dass Bayern gegen Feyenoord verloren hat.
Ja, ich verstehe es voll. Ich finde nur, das macht's okay, weil dadurch, dass die Tabelle so groß ist, dass es 8 Plätze oben gibt, es gibt 16 Plätze drunter, ja, hat jedes Team einen fairen Konkurrenten, gegen den sie nie gespielt haben. Also es ist nicht so, dass manche Teams alles in der Hand hatten, glaube ich. Also
ja,
ich glaube nicht, dass jemand quasi nur gegen Teams gespielt hat, die jetzt direkte Konkurrenten sind, sondern irgendwer ist immer bei dir, der dir irgendwie alles vermiesen kann, gegen den du nie die Chance hattest zu gewinnen. Also ist irgendwie so dann, wie du sagst, für alle gleich. Aber klar, ist so ein bisschen komisch, dass man dann sagt, ja, diese Vollpfosten aus Birmingham, irgendwie Aston Villa haben nie unsere Führig-Offensive oder so zu schmecken bekommen. Aber ja.
Ja, klar. Aber genau, das ist so ein bisschen vielleicht der kleine, nicht mal unbedingt Kritikpunkt, aber was mir immer noch so ein bisschen missfällt. Aber
geben wir weiter, genau, an die UEFA.
Also, ja, die hören das ja hier regelmäßig. Dementsprechend sind, richtig, die da, denke ich mal, schon im Bilde.
Schäferin, Grüße, genau, gehen raus.
Liebe Grüße und sei gerne auch dabei, wenn wir den nächsten Spieltag und dann dementsprechend natürlich auch den anstehenden Mega-Champions-League-Spieltag zusammen analysieren. Moritz, das hat wieder riesig Spaß gemacht und ich freue mich, wie gesagt, jetzt schon auf die kommende Woche. Bin gespannt, was unsere Making News dann am Ende für ein Resultat erbracht haben hier. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch der deutsche Dreierpack in den Top 8. Möglich wäre es zumindest theoretisch noch.
Anton, wenn die Konferenz in der Champions League annähernd so mega wird wie diese Folge, dann haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Und mit diesen Worten verabschiede auch ich mich. Danke dir und bis nächste Woche.
Tschüss.